hier zu sein bei euch. Es ist ja so ein prophetischer Geist heute Morgen hier, das spürt man. Und der Herr hat mir auch ein Wort noch für euch gegeben, für uns gegeben. Der Herr sagt, ich will das geknickte Rohr nicht zerbrechen und ich will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Seid einig, steht fest zusammen, habt ein zerbrochenes Herz, ordnet euch untereinander unter in der Furcht und in der Liebe Christi und ich will die Mauern wieder aufbauen und will mit euch sein. Kirche Bremen, Bremerhaven, Verden und Achim von unserer Ältestenschaft. Wir haben gerade gestern eine lange Zusammenkunft als Pastorenteam gehabt und die Gemeindesekretärin hat uns die neuen Zahlen so reingereicht. Und zwar haben sich in der Hobkirche seit Ende letzten Jahres 68 Menschen taufen lassen. Und ich führe auch jede Woche Taufgespräche, aber wo kommen die 68 her? Einige Hauskreise haben ganz spontan Neubekehrte in ihrem Hauskreis getauft, aber die haben uns ja gar nicht gefragt. Gut, da müssen wir dann hinterher gucken, wie gehen wir jetzt damit um, aber ich sag mal, besser so rum, als immer auf die Bremse treten. Dann die Royal Rangers, die haben eine Freizeit gehabt, da haben sich bei unseren Bremern haben sich eine Reihe junger Leute entschieden, die sind gleich getauft worden. Okay, so kommen die 68 zusammen. Ich hatte gestern, letzten Sonntag ein Taufgespräch. Ein junger Mann kam zu mir und sagte, Uli, kann ich nächsten Sonntag mit getauft werden? Also ihr wisst, es ist für mich eine tolle Sache, heute hier zu sein, aber auch ein kleiner Träne, dass ich nicht taufen darf heute in meiner Gemeinde, was ich in der Regel immer tue. Aber okay, es ist viel besser, Gott hat mich heute hier zu euch gestellt. Aber der Hannes sagte, Uli, kann ich nächste Woche mit getauft werden? Ich sage, erzähl mal, ne? Weil wir taufen ja nicht einfach so. Also es muss schon ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus da sein. Bekenntnis zum gekreuzigten Herrn, der für meine Sünden gestorben ist, ein Bekenntnis zum auferstandenen Herrn Jesus Christus, das Zeugnis, ich habe mein Leben Jesus gegeben und er soll mein Herr sein, ich möchte unter seiner Obhut, unter seiner Führung leben, das ist schon sehr wichtig. Ich sage, erzähl mal, Johannes, ja, sagt er, ich bin mal ganz früher so, bevor meine Eltern sich getrennt haben, sind die so zur Gemeinde gegangen und dann, war ich mal in der Kinderstunde, aber dann irgendwann hat mich das alles nicht mehr interessiert. Und ich habe angefangen zu trinken, Johannes ist 19, ne? Und habe angefangen Drogen zu nehmen. Und vor anderthalb Jahren bin ich auf einer Party gewesen bei Freunden, war schon ziemlich angetrunken. Und auf einmal spricht eine Stimme in meinem Herzen, ich bin Jesus, komm und folge mir nach. Monate später mit einer Mission nach Afrika gegangen, weil er gleich ganze Sachen machen sollte, ist jetzt zurückgekommen und hat uns gefragt, ob wir ihn taufen können, weil er hat bei uns sind halt auch sehr viele junge Leute, hat er halt mit zu den jungen Erwachsenen gefunden. Und ey, ich kann nicht genug davon haben. Ja, und ich glaube, ihr kennt das auch und ihr werdet das auch wieder neu erleben und mehr erleben. Das ist etwas, was Gott tut, was von Jesus ausgeht. Ja, und da sind wir, Jesus sind wir jetzt auch schon, habe ich die Kurve gekriegt, sind wir beim Lukas-Evangelium. Ja? Wir machen ja eine kleine Serie und ich hatte beim ersten Teil euch einen Überblick über die Entstehung des Lukas-Evangeliums gegeben, so einen groben Überblick, Abfassungszeit, Ort, Verfasser, Adressaten, was man so macht, weil wenn man das so ein bisschen versucht zu verstehen, kann man eigentlich den ganzen Rest des Evangeliums viel besser sich erschließen, wenn man weiß, was steht so eigentlich so dahinter. Dann haben wir beim zweiten Mal verloren und gefunden gemacht. Der verlorene Jesus, der verlorene Groschen, verlorene Schar, verlorener Sohn. Letztes Mal haben wir den kleinen Zachäus behandelt und gesehen, dass Jesu Augenmerk ganz besonders auf Menschen ruht, die vielleicht sonst bei den tollen Leuten in der Gesellschaft gar nicht so im Augenmerk stehen, weil sie vielleicht ein schwierigen Lebensweg haben, weil sie anders sind, weil sie suchend sind. Und diese Leute sieht Jesus und lädt sie zu sich ein und noch eine ganze Reihe andere Leute mit dazu. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Heute möchte ich euch aus dem Lukas-Evangelium etwas herausarbeiten, was mir im Studium aufgefallen ist, und zwar über das Thema Gebet. Das ist eine besondere Betonung im Lukas-Evangelium, viele kleine Gottesdienste und Andachten bei uns im Sozialwerk. Und meistens ist es immer so eine Wechselbeziehung, bei denen erzähle ich so ein bisschen, was mich für die Predigt bewegt. Bei euch erzähle ich ein bisschen, was ich im Sozialwerk erlebe, und das befruchtet sich so. Also ich war so inspiriert durch diese Predigtvorbereitung und habe dann bei meinen 5 Gottesdiensten im Sozialwerk in der letzten Woche die Seniorinnen und Senioren mit dieser Frage konfrontiert und habe sie in der Andacht gefragt, beten Sie eigentlich? Beten Sie eigentlich? Und das tue ich mit Bedacht und versuche es mit Weisheit, mit Respekt zu tun, weil ich möchte bei Menschen keine Grenzen überschreiten und ihnen nicht zu nahe treten. Gerade in Ostsepshausen, in einer unserer großen Altenpflegeeinrichtungen, da sind viele angestammte evangelische Leute aus dem Stadtteil. Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit den Pastorinnen und Pastoren, mit den Gemeinden untereinander. Und es ist immer so ein bisschen auch eine Gratwanderung, die Menschen liebevoll mit der guten Nachricht zu konfrontieren, aber sie auch da abzuholen, wo sie eben sind. Ja? Also, ich kann da aber so ziemlich viel machen, weil ich betreue diese Einrichtung seit 8 Jahren. Die Leute sagen sehr häufig, Uli, so dürfen Sie mich natürlich nicht anreden, aber Sie sagen das, das höre ich immer so, Uli ist unser Pastor, wenn ich mal sterbe, kannst du schon klären, dass du mich beerdigst, und das tue ich fast jede Woche sowas. Ne? Aber gut, wenn ein älterer Mensch heimgehen darf, ist es auch okay. Naja, also, beten Sie eigentlich. Und die Leute sind mittlerweile sehr, sehr ehrlich. Ja, Sie wissen, bei mir, ich hasse das, wenn jemand so eine fromme Fassade aufzieht und so sagt, ja, ich tue nichts anderes als beten. Nee, die sind eigentlich sehr ehrlich. Der erste, ein Metzger aus dem Stadtteil, 90 Jahre mittlerweile. Der Mann mit dem festen Händedruck, sage ich immer. Weil der hat heute mit 90 noch einen Händedruck wie ein Metzger. Na, da tun mir jedes Mal meine armen alten Arthrosefinger weh. Also der Metzger sagt, nie. Ich sage, möchten Sie ein bisschen mehr erzählen, was Sie so darüber denken? Ja, als Fleischer habe ich von frühmorgens bis spätabends gearbeitet und abends war ich ehrenamtlich im Sportverein in Ostsepshausen tätig. Für sowas hatte ich nie Zeit. So, ich habe mir dann so gedacht, aber nur im Stillen, ist ein bisschen heretisch, auch eine Form des Gebets vielleicht, wenn man einfach fleißig ist, wenn man gut für seine Familie sorgt, wenn man sich um Kinder und Jugendliche im Stadtteil kümmert. Aber theologisch ist das, was ich jetzt sage, nicht so ganz korrekt. Also, der Metzger betet nie. Eine andere Bewohnerin, die ich sehr schätze, weil sie sich sehr oft bei meinen Gottesdiensten mitbeteiligt, die sagt, Pastor Schulte, ich sage heute lieber nichts. So, und dann weiß ich, wenn diese liebe Dame, mit der ich eine tolle Beziehung habe, das ist vielleicht ein Thema für sie, ganz, ganz heißes Eisen, aus irgendeinem Grund. Ne? Der nächste, so ein älterer, feiner Herr, der sich immer sehr gewählt ausdrückt, man merkt, er ist sehr, sehr kultiviert, hat sicherlich mal irgendwie eine gute Stellung gehabt, kann sich sehr gut ausdrücken. Und der sagt ja, ab und zu bete ich schon, aber nicht sehr regelmäßig. Eine andere Dame ist sehr tiefgläubig, aber dabei nie unangenehm. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Sie ist im Frühjahr 90 Jahre alt geworden und hat sich nach ihrer Heimaufnahme körperlich und geistig wieder sehr gut erholt. Mittlerweile hält sie fast einmal in der Woche eine Andacht im Haus. Sie kann alle Paul-Gerhardt-Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch auswendig und zitiert die dann in der Andacht holt ihre Blockflöte aus der Tasche und spielt das Lied einmal vor und dann hält sie eine Andacht. Und diese Dame sagt, ich bete jeden Tag und ich rede oft am Tag mit Gott. Ich sage ihm alles, was mir auf dem Herzen liegt. Das Gebet ist eine große Kraftquelle für mich und ich hoffe, dass ich das noch mein Leben lang tun kann. Diese Dame schickt sich jetzt an, sie ist im April 90 geworden, schickt sich an, jetzt 100 zu werden. Ich kenne sie ganz gut, denn sie ist meine Mama. So gibt es einfach unterschiedliche Erfahrungen mit Gott und mit dem Gebet. Es gibt eine Situation, in der nachweislich, das ist ganz gut beforscht, alle Menschen beten, sogar die größten Atheisten und Spötter und Gottesleugner, das sei ihr Recht, die sind auch genauso respektable Menschen wie Menschen, die an Gott glauben, aber es gibt eine Situation, wo nachweislich alle Menschen beten, das ist, wenn ein Flugzeug abstürzt. Oder wenn ein Flugzeug, hat man ganz gut beforscht, in ein Luftloch, so in Anführungsstrichen, es sind ja keine Luftlöcher, 1000 Meter runterfällt, dann schreien alle zu Gott und jeder Mensch betet, weil ganz tief in jedem von uns ist so etwas drin, dass wir in der existenziellen Not einfach das Gefühl haben, da ist eine Kraft, ich bin selbst nicht das Maß aller Dinge und ich kann mir selbst nicht alle Antworten geben. Und in der Not, der existenziellen Not, da rufe ich zu Gott. Also das Gebet, und da waren die Seniorinnen und Senioren, als ich das erzählt habe, sich ganz einig mit mir. Und sogar der Metzger hat gesagt, dass er schon doch schon gebetet hat. Ja? Also, bewegte mich so zu dem Thema. Und wie ist jetzt die Brücke zum Lukas-Evangelium? Wenn wir von den Einladungsfragen ausgehen, dann haben wir gehört, das hat sich nicht so schnell erfüllt, die Wiederkunft Jesu, wie die Christen am Anfang gedacht hatten. Wir wissen aus den Paulusbriefen, die ja früher geschrieben worden sind, dass die ersten Christen sich in den ersten Jahren, vielleicht 10, 20 Jahren, da haben sie sich jeden Tag, wenn die sich gesehen haben, haben die ein aramäisches Wort, das ist eines der wenigen Worte, die im griechischen Testament auf Aramäisch überliefert sind. Da haben sie gesagt, Maranatha, unser Herr kommt bald. Oder man kann auch übersetzen, Maranatha, komm Herr Jesus. Ja, das haben sie sich jeden Tag zugerufen. So, und das machst du ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, 10 Jahre. Irgendwann sagst du vielleicht, okay, wir sagen es uns nur noch einmal im Monat. Ja? Und irgendwann tritt das so ein bisschen in den Hintergrund. Und so stellen wir uns vor, die lukanische Gemeinde, vielleicht in der dritten Generation, Jesus ist noch nicht wiedergekommen, die Gemeinde, die Kirche muss sich in der Welt einrichten, trotzdem mit Gott unterwegs sein und sagen, vielleicht müssen wir das neu verstehen mit der Wiederkunft Jesu. Vielleicht ist es gar nicht heute oder morgen. Vielleicht liegt noch eine große Aufgabe vor uns, bis wir das irgendwann erleben werden. So sehen wir das heute nach 2000 Jahren. Unser Herr kommt. Also die Parousie, die Ankunft des Herrn, ist meine Hoffnung. Ja, also wenn ich furchtbar im Schlamassel stecke und den Weg nicht mehr erkenne und versagt habe und den Schmerz nicht mehr aushalten kann, dieses Maranatha, komm Herr Jesus, unser Herr kommt, das ist für mich immer die große Perspektive. Ja, und für uns alle, ja, unser Herr kommt. Aber Lukas muss seine Gemeinde daran erinnern, Leute, auch wenn der Herr noch nicht jetzt wiedergekommen ist, lasst nicht nach in eurem Glaubenseifer. Lasst nicht nach in eurer Beziehung zu Gott, in eurem Gebet. Lasst nicht nach, diese enge Verbindung zu Christus zu haben. Der kann noch viel mehr tun, als ihr erhofft oder erbeten könnt. Und es gibt Perspektiven, da träumt ihr jetzt nur von. Also ich muss euch sagen, ich habe viele Jahre davon geträumt, dass ich einmal jede Woche Taufgespräche führe. Ja? Und ich kann sagen, 20 Jahre habe ich mir manchmal gedacht, dass Zeiten der Erweckung sind vorbei. Aber ich korrigiere das jetzt. Ich sage, nee, das Beste kommt noch. The best is yet to come. Und Gott hat mir mal ein Wort gegeben, so als ich so ein bisschen mutlos geworden bin, hat gesagt, Uli, mach dir keinen Stress. Die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten Hauses, steht in der Bibel. Ne? Als der alte Tempel niedergerissen war und die Juden dachten, alles ist verloren, da hat der Prophet gesagt, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten. und das nehme ich für mich. Das hat Gott mir auch gesagt. Ne? Also Uli, don't worry mit deinen 64 Jahren, das Beste kommt noch. Darf ich euch das auch sagen? Habt Mut. Ja, habt Mut. Lasst euch nicht, was zerbricht im Leben. Bei mir zerbricht ständig irgendwas. Lasst uns nicht davon abhalten, sondern das Beste kommt noch. Wir glauben, wir suchen, wie die Christen an die Lukas schreibt, die Gegenwart. Versuch mal so ein bisschen im Kurzdurchgang euch einfach so rüberzubringen. Der Lukas schreibt oder zeigt uns den Herrn Jesus 16 Mal in seinem Evangelium als Beter. Warum macht er das? Ne? Weil er den Christen in der Gemeinde Mut machen will und sagen will, die Beziehung zu Jesus Christus, das ist das A und O in jeder Lebenssituation. Jesus hat das genauso gemacht. Ich schreibe euch das mal, wie Jesus das gemacht hat, und macht das einfach nach und ihr seid auf einem guten Weg. Matthäus und Markus haben das jeweils nur 5 Mal gemacht. Jesus als Beter dargestellt. Lukas hat das 16 Mal gemacht. Und Lukas ist ja auch ein Sprachgenie, der hat sich das so genau ausgedacht und hat für diese 16 Mal 7 unterschiedliche griechische Worte benutzt, um das Gebet des Herrn zu beschreiben. Also, Lukas. Aber der Heilige Geist hat das gemacht. Ja, weil so mit dem Schriftverständnis, wir glauben auch als denkende Menschen, der Lukas hat das Evangelium geschrieben. Natürlich, ja. Und er hat eine Absicht gehabt, eine Aussageabsicht. Er hat sich das genau überlegt. Aber hinter dem Lukas steht eine größere Person, eine andere Person. Und das spüren wir, wenn wir mit offenem Herzen das Evangelium lesen. Dann spüren wir, da redet nicht ein Lukas zu uns, sondern da redet der Herr zu uns. Weil der Heilige Geist dieses Evangelium durchweht hat. Und der wollte, dass wir mal Jesus anschauen können, so wie der so gebetet hat. So, jetzt gehe ich mal so kurz so die Stellen durch. Es sind ja nur 16. Die ersten Stellen, das sind 8 Stück, benutzt Lukas ein Wort, das müsst ihr euch jetzt nicht merken, nur dass ihr mal gehört habt, das heißt proseuchomai, das heißt das griechische Wort, das heißt einfach beten oder flehen. Das ist das häufigste Wort für Gebet im Neuen Testament und auch im Lukas-Evangelium. Heißt einfach flehen und beten. Und da steht Lukas 3, Vers 21, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederkam. Also Jesus betete und flehte zu Gott. Und in dem Kontext dieses Gebetes wurde er getauft und mit dem Heiligen Geist getauft. Was will Lukas uns damit sagen? Was will der Heilige Geist dir und mir sagen? Wichtige geistliche Entscheidungen, wichtige geistliche Schritte, die wir tun, Taufe, um den Heiligen Geist zu bitten, von Gott für einen Dienst. Jesus hat vor seiner Taufe zu Gott gefleht und mit Gott die Verbindung gehabt und vor seiner Taufe im Heiligen Geist. Das zweite, Lukas 5, Vers 16. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Das heißt, wenn wir uns den Kontext anschauen, Jesus hatte einen Menschen, der eine Hautkrankheit hatte, einen Aussätzigen, geheilt und einen Gelähmten die Fähigkeit wiedergegeben, sich zu bewegen. Und zwischen diesen beiden Wundern lesen wir, dass er sich zurückgezogen hat zum Gebet. Was will Lukas uns damit sagen? Dass wir mit dem Herrn vorwärts gehen, dass wir ein Sozialwerk haben und unsere Nachbarn einladen, dass wir an den Strand gehen und sagen, möchten Sie vielleicht mal mit mir über Gott sprechen? Wenn Sie das nicht möchten, belatschern wir Sie ja nicht weiter, sondern wir laden Menschen ein, respektvoll. Ja? Und wir sagen auch, das haben wir jetzt auch mal eine Zeit lang gemacht, wir sagen auch, wenn Sie möchten, kann ich auch für Sie beten. Ja, und wo tut denn Jesus seine Wunder? Er tut sie auch auf der Straße. Ja, das ist gut. Aber dazwischen und dabei sollten wir nicht vergessen, dass wir sehr schnell ausbrennen können, wenn wir sehr aktiv sind und nicht diesen Rückzug, der stillen, verborgenen Gemeinschaft mit Gott haben. Ganz, ganz wichtig. Darf ich auch euch Leuten in der Gemeinde, euch Sozialwerker, die ihr euch vorbildlich für andere Menschen hier im Stadtteil einsetzt, sagen, bei allem Aktionismus, ich bin auch so ein Action-Typ, der Rückzug und das Gebet und die Orientierung bei Gott suchen ist extrem wichtig. Lukas 6, Vers 12, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Eine Gebetsnacht, sagt Lukas, hat Jesus euch vorgemacht. Macht es doch auch mal. Zieht euch raus und sucht mal den Herrn ein paar Stunden im Gebet. Wir müssen das alles nicht tun, aber es wird uns im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium vor Augen gestellt. Jesus ging, ich glaube, dass das eine ganz besondere Erfahrung ist. Und der Kontext dieser Stelle zeigt uns, dass Jesus diese Gebetsnacht gemacht hat, vor der Jüngerberufung, bevor er die 12 berufen hat. Es gibt kaum etwas Wichtiges in der Gemeinde als die Berufung von Menschen zur Mitarbeit. Und da ist es ganz wichtig, dass das umbetet ist. Man kann selten gravierendere Fehler machen, als die falschen Mitarbeiter für falsche Aufgaben zu berufen. Darum wird uns vor Augen gestellt, zieht euch zurück zum Gebet, bevor ihr Menschen in Verantwortung hineinberuft. Das vierte, Lukas 9, Vers 18, und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach, was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Also Jesus hat Gott gesucht, hat gebetet, vielleicht ein paar Meter entfernt waren die Jünger, und dann hat er sie gefragt, was sagen die Leute, wer bin ich? Der Kontext zeigt uns, nach der Speisung der 5000, vor dem Messias-Bekenntnis des Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, betet Jesus. Geistliche Höhepunkte umbeten. Wir haben bei uns in Bremen im November wieder eine Konferenz, die StepCon, und wir haben gerade beschlossen, wir möchten gucken, ob wir auf der Konferenz an bestimmten Nachmittagen wieder stärker eine Veranstaltung präsentieren, wo wir einfach Gott suchen im Gebet, wo wir dem Heiligen Geist die Möglichkeit schaffen wollen, prophetisch zu reden, Menschen mit Kraftwirkung zu berühren, weil diese Berührung von Gott und dieses Suchen, diese intime Gemeinschaft mit Gott ist so extrem wichtig, sonst nützen uns alle Konferenzen nichts. Das erkennen wir gerade. Müssen wir uns gerade wieder so ein bisschen korrigieren. Und wir machen vorher 3 Wochen Gebet, treffen wir uns in der Gemeinde 3 Wochen, 7 Tage lang, jeden Morgen 1 Stunde zum Gebet. Alltags von 6 bis 7. Ich sage euch, ist eine echte Herausforderung. Da muss man ganz schön umplanen, wenn man das schaffen will. Aber es ist sehr, sehr segensreich. Jesus hat das nach Lukas 9, Vers 18 so gemacht. Fünftens, Lukas 9, Vers 28, es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Das ist die Verklärungsgeschichte. Als Jesus mit seinen engsten Freunden betet, wird er von Gottes Herrlichkeit an Jesus und an seinen Freunden etwas Besonderes war, als sie wieder vom Berg runterkamen. Sie hatten eine Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Das ist auch etwas, was Lukas uns ans Herz legt. Sucht den Herrn miteinander und man wird es euch abspüren können. Man wird etwas von dieser Kraft und von dieser Herrlichkeit in eurem Leben verspüren, wenn ihr Gott mit einem zerbrochenen Herzen sucht. Sechstens, Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Was meint ihr, warum haben die Jünger Jesus gefragt, nachdem er sich im Gebet zurückgezogen hat, Herr, zeig uns auch mal, wie man betet. Warum haben die ihn das gefragt, stelle ich mir da manchmal die Frage. Vielleicht, weil sie gespürt haben, der hat eine innere tiefe Freude, eine Kraft in seinem Leben. Und da möchten wir einfach wissen, woher das kommt und wie das geht. Und er lehrt sie das Vaterunser. Wir sind uns als Theologen ziemlich einig, Jesus hat das Vaterunser selber nicht so gebetet. Die erste Gemeinde hat das Vaterunser wahrscheinlich auch nicht gebetet, weil es gibt überhaupt keine Überlieferungen davon, dass es in irgendwelchen Gemeindegottesdiensten gebetet wurde. Es gibt keine Tradition darüber, dass Jesus das so gebetet hat. Aber das Prinzip des Vaterunsers, dass Gott verherrlicht wird im Gebet, dass Gottes Wille gesucht wird, dass man Gott dankt, weil man weiß, das tägliche Brot ist nicht einfach so gegeben, sondern das verdanken wir Gott. Weil man weiß im Gebet, meine Beziehung zum Nächsten sollte geklärt sein, sollte keine Bitterkeit in meinem Herzen sein. All diese Dinge sind im Vaterunser quasi als ein Mustergebet erhalten. Das siebte, Lukas 22, 41 folgende, er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Lukas zeigt uns, Jesus hatte auch Ängste. Und wenn die Anfechtung und die Versuchung und Prüfung kam, dann hat ihn das nicht von seinem Vater weggetrieben, sondern noch heftiger ins Gebet getrieben. Denn das lesen wir so im Evangelium. Und als er in Angst war, betete er heftiger im Garten Gethsemane. Vor seiner Verhaftung betet Jesus kniend in der Anfechtung, in der Haltung der Abhängigkeit zu Gott. Da möchte ich auch lernen von seinem Vorbild. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich sage Gott oft, Herr, bitte lass mich doch nicht immer vor die Wand laufen, ja? Weil ich lerne meistens erst, wenn ich auf die Nase fliege. Und ich hasse das mittlerweile, weil ich sage, Mann, in meinem Alter musst du immer noch auf die Nase fliegen oder geht es vielleicht auch etwas besser oder so, ja? Und das ist für mich ganz, ganz schwer zu lernen. Ich bete darum und dann sagt mir der Herr quasi, okay, bleib einfach immer, lauf mir nicht weg, bleib einfach immer in der Verbindung mit mir. Wenn du in Anfechtung bist, bete heftiger. Ja, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass du immer wieder vor die Wand läufst und dir Beulen holst. Ich hoffe, Gunnar, du bist noch 3 Tage älter als ich. Kann man das lernen? Der weise Gunnar, man kann Fortschritte machen, habt ihr es gehört? Gunnar, das ist für mich ein Wort des Herrn. Ne? Man kann Fortschritte machen, preis dem Herrn. Ja, also, als er in Anfechtung war, betete er heftiger. So, die Hälfte haben wir von den Worten. Es gibt ein tolles Wort, was der Lukas für das Gebet benutzt. Das heißt Eulogeo und das heißt gut reden, loben, preisen oder segnen. Ist auch ganz wichtig. Lukas 9, Vers 16. Er nahm die 5 Brote, die 2 Fische, blickte zum Himmel und segnete sie, Eulogeo, und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Das ist Jesu Dank- und Segensgebet vor der Brotvermehrung. Nichts war für ihn selbstverständlich, alles war Gottes Gabe, auch diese 5 Brote und die 2 Fische. Er hält sie zu Gott hin, so wie das die Juden damals machten, und hat sie gesegnet. Das heißt, er hat gut über Gottes Gaben gesprochen. Und das ist für mich auch ein Vorbild. Wir beten zu verschiedenen Gelegenheiten, vielleicht vor dem Essen, vielleicht vor einer Reise, bei anderen Gelegenheiten. Früher, merkt man, wenn Leute älter werden, wenn sie von früher reden, früher haben wir vor jeder Reise im Auto gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Unter dem Blut, dem teuren Blut, unter des vollen Heiles Flut, Herr, bewahre uns diese Fahrt unter dem teuren Blut. Manchmal vermisse ich das sehr, denn das war immer ganz toll, so einfach mit Geschwistern unterwegs zu sein und zu singen unter dem Blut, dem teuren Blut. Heute mache ich das nicht mehr, aber im Herzen ist auch immer noch ein Gebet. Ja? Eulogeo, gut reden, loben und preisen, gleiches Wort, Lukas 14, Vers 30, es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es und als es gebrochen wurde, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, dass sie ihn erkannten. Aus Jüngern, dass durch das Segnen des Brotes und das Brechen des Brotes die Jünger Jesus erkannten und ihre Augen geöffnet wurden. Ich gehe immer zum Abendmahl, wo immer ich das kann, weil ich im Glauben und im Herzen erfasse, wenn ich das Brot breche und mit meinen Geschwistern teile und den Kelch teile, dann können, wenn ich die Bereitschaft habe, meine Augen geöffnet werden für Jesus, dass ich ihn neu erkenne. Das 10. Lukas 24, 50. Er führte sie hinaus bis gegen Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen. Die letzte Handlung Jesu auf Erden war, dass er die Hände hob, seine Jünger segnete, Gottes guten Segen, Gottes Güte über ihr Leben aussprach und dann von ihren Augen weggerückt wurde zu Gott. Die letzte Handlung Jesu auf Erden, und ich sehe das immer gerne so für mich, da hat Jesus auch mich schon in diesen Segen, in dieses Gebet mit eingeschlossen, dass er auch Gutes über mich denkt und Gutes über mich redet. Das 11., das Wort Lego in diesem Fall, Lukas 23, 34, Jesus sprach, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Jesus spricht ein Gebet, Lego, sagen, sprechen. Direkt nach der Kreuzigung vergibt Jesus seinen Peinigern. Das ist für mich ganz wichtig, als eine Grundhaltung. Ich weiß, das habe ich schon gelernt, wenn ich bete mit Groll im Herzen und mit Bitterkeit im Herzen, mit Unversöhnlichkeit gegenüber anderen Menschen, dann kann Gott mein Gebet nicht hören. Das erkenne ich aus der Schrift ganz klar. Es ist immer ein Aufruf für mich, loszulassen, andere Menschen loszulassen, zu sagen, Herr, auch wenn er so schwierig mir gegenüber war, ich segne den. Ich segne den. Hat mir gerade Jürgen Haas, alter Freund von mir, der ist ziemlich stabil. Der hatte so einen Kampf mit Gott, weil ihn sein Arbeitgeber so sehr gekränkt und beleidigt hatte. Und dann schilderte ich es Jürgen so in seiner Art, wie er aus dem Bett morgens rausgerollt ist, auf die Knie, und hat es einfach gemacht, losgelassen, gesegnet und seinem Arbeitgeber alles Gute von Gott gewünscht. Und dieses Segnen, oder Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, auch Peinigern gegenüber einfach vergeben zu sein. Lukas 23, 46, das 12. Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Noch im Sterben betet Jesus zu Gott. Ich habe so meinen Freund, den Metzgermeister, vor Augen, der sagt, ich bete nie. Und dann habe ich so meine Mutter vor Augen, die sagt, ich möchte bis zum letzten Atemzug diese Verbindung mit Jesus halten. Und dann weiß ich für mich, wo ich hin möchte. Ja? Ich möchte dahin, wie es hier auch von Jesus gesagt wird, das Letzte, was er machte, er rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Als er dies gesagt hatte, verschied er. 13. Lukas 10, 21. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen offenbart hast. Exomologeo heißt dieses Wort, preisen. Nach der Rückkehr der 70 jubelt Jesus im Geist. Ich finde es gut, jubeln. Wie stellt ihr euch das vor, wenn Jesus gejubelt hat? Wie war das? Oh Herr, ich juble. Oder was meint er, wenn Jesus gejubelt hat? Ja, der hat gerufen, der hat sich gefreut, die Freude, die floss über. Und ich glaube, das ist ein guter Aspekt für Gebet, auch in der Gemeinde. Ja, wenn Gebet mitreißend ist, Bodo spricht dir aus dem Herzen, wenn wir einmal alle miteinander laut zu Gott rufen, wenn wir unsere Hände heben, wenn wir vielleicht rumhüpfen vor Freude, so überströmend, jubelnd einfach vor Gott sind miteinander, ist eine ganz, ganz große Kraft. Von Jesus wird gesagt, er freute sich, er jubelte im Heiligen Geist und rief, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Gebet darf sehr laut, spontan, überströmen, bewegt, emotional und auch mitreißend sein. Machen wir nie was verkehrt. So, die letzten Worte. Ein schönes habe ich hier noch. Wort für Gebet. Haptik. Sagt euch der Begriff was das bedeutet? Haptik. Haptische Halluzinationen. Wer ist hier Psychiatrie-Fan, so wie ich als langjähriger Mitarbeiter? Also, wenn ich haptische Halluzinationen habe, dann habe ich das Gefühl, Ameisen krabbeln über meinen Körper. Ja? Wenn ich akustische Halluzinationen habe, dann höre ich die Ameisen. Wenn ich optische habe, dann sehe ich sie. Und wenn ich haptische habe, dann laufen sie mir über den Körper. Also so kann man es vielleicht verstehen. So, und wenn Jesus haptisch betet, das heißt, dann betet er berührend. Ja, da heißt es zum Beispiel Lukas 18, 15, sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, dass er sie anrühren sollte. Markus und Matthäus sagen, dass er sie anrühren sollte und mit ihnen bete und sie segnete. Also Jesus berührt. Jesus macht verrückte Dinge, die sollten wir nicht machen. Jesus hat mal jemanden so berührt, dass er ihn in die Augen gespuckt hat oder auf die Zunge gespuckt hat. Wir müssen doch nicht alles nachmachen, was Jesus macht. Ne? Aber er hat Menschen berührt, er hat die Hände auf sie gelegt. Und die Berührung von Jesus hat ihnen einfach sehr geholfen. Ich glaube, das ist auch in der Gemeinde wichtig, diese Haptik, dass wir uns zum Beispiel manchmal an den Händen fassen und sagen, so, komm, wir wollen uns an den Händen fassen und wollen uns eins machen im Gebet, weil die Haptik wichtig ist, weil Jesus das auch gemacht hat. Dass wir uns umarmen in der Gemeinde. Ich freue mich immer, wenn ich hier reinkomme bei euch und ich werde vom einen oder anderen umarmt. Ja? Ich muss es nicht haben, wie es mir mal von einem lieben russlanddeutschen Bruder ging, der war ganz neu in Deutschland, der gab mir einen dicken Schmatz auf die Lippen. Das ist okay, aber es war für mich ungewohnt. Aber dass man sich einfach in den Arm nimmt und sagt, hey Uli, schön, dass du da bist, das ist ganz cool, ne? Ist nicht verkehrt. Also berühren, umarmen, die Hand auf den anderen in einer keuschen Art und Weise legen. Ne? Haben wir gerade bei uns in der Hob wieder, gab es so ein ganz charismatisches Gebetsteam und da haben wir dann so eine kleine Belehrung gemacht. Ne? Ob zum Beispiel Männer, Frauen die Hand auf bestimmte Stellen lieber doch nicht legen sollten oder so. Ja, muss man dann drüber lehren, über solche Dinge. Aber so grundsätzlich eben Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, immer eine gute Regelung. Grundsätzlich auch dieses Berühren. Deomai ist noch ein Wort, bitten im Zusammenhang mit Ermangeln oder Bedürfen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und bei Petrus eine bestimmte Not. Petrus, du hast jetzt eine große Klappe, aber ich bete schon mal lieber jetzt für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, denn du wirst ganz schön Scheiß bauen. Also darum bete ich schon mal lieber jetzt für dich. Ja? So, das ist dieses Deomai. Und da sage ich auch immer, gut, dass Jesus mein guter hoher Priester ist, der jetzt schon ständig für mich betet, der weiß, aus was für einem Holz ich geschnitzt bin und dass ich seine Gnade jeden Tag brauche. Darum bin ich sehr froh, dass er auch für mich betet. Und das letzte Wort ist ein ganz tolles, Eucharisteo. Das erinnert uns doch bestimmt an etwas. Eucharisteo. An das Abendmahl. Warum? Wer nennt denn das Abendmahl Eucharistie? Wer macht denn sowas? Katholische Kirche, das ist ja alles verkehrt, was die machen, ne? Nicht? Okay, sind wir uns einig. Warum nennen die denn das Abendmahl Eucharistie? Was heißt denn das? Ja, weil es keiner verstehen kann. Hauptsache der Priester versteht es. Ne? Es ist eigentlich recht einfach. Eu ist immer gut oder schön, ja, wie Euangelion, also Evangelium, ist immer gut. Und Charis kann entweder Gnade oder Dankbarkeit heißen. Und wenn Jesus oder Lukas dieses Wort benutzt beim Abendmahl und sagt, Jesus nahm den Kelch und dankte, dann ist da Eucharisteo. Also das heißt, Jesus drückt bei der Einsetzung des Abendmahls Dankbarkeit und gute Gnade Gottes aus. Und das finde ich so einen coolen Vers, denn das hat mein Abendmahlsverständnis auch ein bisschen in die richtige Richtung gerade gerückt. Beim Abendmahl geht es immer um Gnade und um Dankbarkeit. Das Abendmahl ist immer eine große Einladung für uns Christinnen und Christen, weil Gott so gnädig zu uns ist und weil unsere ganze Identität in seiner Gnade verwurzelt ist. Und alles, was wir beim Abendmahl ausdrücken wollen, ist nicht, oh Herr, bin ich auch würdig und was bin ich bloß für ein schlechter Mensch, sondern das, was ich beim Abendmahl ausdrücke, ist Lobpreis und Dankbarkeit. Ich mache das, weil Jesus für mich gestorben ist, weil er mein Heil ist, weil er meine Rettung ist und er meine Kraft ist. Und dann ist das Abendmahl ja auch ein ganz, ganz großer Segen. Okay, habt ihr es? 16 Mal bei Lukas Jesus als Beter mit 7 verschiedenen Worten. Ist das cool oder ist das cool? Ja, würde ich auch sagen. Gut, ihr Lieben, dann wollen wir noch kurz still werden, bevor ich dann das an die Leitung zurückgebe, möchte ich noch einmal für uns beten. Danke, Jesus, dass du da bist, dass wir im Lobpreis heute, Herr, in der Zeit der Anbetung, ja, im Dienst auch durch geistliche Impulse und Zeugnisse, Herr, dass wir deine Gegenwart, deine Berührung schon erfahren durften. Herr, und wir brauchen das als Gemeinde, wirklich diese enge Verbindung zu dir zu haben, ganz unabhängig von den Lebensumständen, in denen wir sind. Herr, wir möchten wie diese Dame sein, die mit 90 Jahren noch sagen kann, ich möchte bis zum letzten Abendszug mit Jesus Gemeinschaft haben. Herr, ich möchte das auch und gerüstet werden, dass die Mauern wieder aufgebaut werden. Herr, dass die Freude, die überströmende Freude und der Jubel in der Gemeinde wieder stärker zum Tragen kommen kann und durchbringt, Herr. Dass die Gemeinde hier ein Leuchtfeuer in diesem Stadtteil sein kann für dich und dein Werk. Jesus, und so bitten wir einfach um deine Gnade und um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen. Amen.